herzlich willkommen bei DVJ Audiobooks und Podcasts. Am Mikrofon Jo Schuttwolf. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist nicht Klaus-Maria Dächern, sondern diesmal Jo Schuttwolf. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Meister selber jetzt mal zu interviewen. Also den Mann, der hinter DVJ Studios steht. So, mein lieber Klaus, hallo.
Hallo, lieber Jo.
Ja, pass auf, ich fange mal einfach so mal richtig direkt ins Herz so an. Also ich kenne ja nun auch deine Bücher und ich muss sagen, was mir da auffällt, sind doch die sehr spannenden und plastischen Schilderungen. Ja, du entführst so uns in, ja, ich würde mal sagen, ziemlich skurrile Locations und zu merkwürdigen Personen, also Swingerclubs, Nazi-Rocker und auch in den, an den Stammtisch von irgendwelchen Kleinzüchtern. Ich habe eine Frage, wie recherchierst du da? Warst du in Swingerclubs? Bist du da zu Hause? So irgendwie, wie kommt man da an die Infos?
Wieso wusste ich, dass diese Frage zuerst kommt? Das war mir doch eigentlich vollkommen klar. Also ich fange mal mit den Kleintierzüchtern an. Das ist ganz einfach erzählt. Meine Frau und ich sind Kleintierzüchter. Meine Frau war Vorsitzende eines Vereins, eines Kleintierzuchtvereins. Also das ist wirklich aus erster Hand. Vieles davon ist tatsächlich auch so passiert oder zumindest so ähnlich, wie es in Mords Eier beschrieben ist, also in meinem zweiten Roman. Zum Thema Swingerclub auch ganz schnell erzählt. Ich bin ja in meinem früheren Leben PR- und Marketingberater auch gewesen. Bin ja eigentlich gelernter Journalist, bin dann ins Marketing gekommen. Und hatte einen Kunden, der hat Erotikmöbel hergestellt und den habe ich beraten. Wir waren auch bei Wahre Liebe, bei Lilo Wanders und sowas und haben allerdings damals auch eine Tour durch Swingerclubs gemacht. Also ich kenne fast jeden Club in Deutschland und haben die Erotikmöbel dort vorgestellt. Wir waren auch auf der Venus mit einem eigenen Messestand. Dadurch kenne ich die Szene tatsächlich recht gut.
Mein Gott.
Das ist jetzt eine enttäuschende Ansage für dich, ne? Du hast gedacht, du kriegst die heißen Internas. Komm, gib's zu.
Nein, nein, aber ich meine immerhin, das ist schon ein bizarrer Lebenslauf. Was denn da mit diesen Nazi-Bruderschaften? Kommt man an die ran? Wie recherchiert man da?
Also da kommst du so nicht ran. Also ich komme schon ran, aber ehrlich gesagt, ich habe da auch ein bisschen Bammel vor der ganzen Geschichte. Ich habe ein, zwei Personen tatsächlich, die Kontakt in diese Szene haben. Das ist wahr. Ansonsten habe ich da ganz viel recherchiert, was es an es gibt ja unsäglich viele Reportagen und Inside-Berichte, jetzt gerade auch von also ARD-Produktionen. Ich habe beim ZDF ganz viel gefunden, wo man dann auch wirklich lernt, wie solche Dinge funktionieren, was die komplette, da geht es ja auch um Gangstrukturen, beziehungsweise um Strukturen eines, ja, wie nennt man das, eines Rocker-Clubs insgesamt. Das war relativ leicht, das kriegst du bei der Polizei, also da habe ich auch relativ gute Kontakte hin, wo dir einfach auch erklärt wird, wie so eine Struktur funktioniert und wie schnell auch abgerechnet wird im Zweifelsfall, wenn einer nicht mehr reinpasst.
Ja, interessant. Bevor wir nachher so zu zwei so Hauptprotagonisten kommen, die mich interessieren, nur mal eine Frage. Du hast eben gesagt, du bist gelernter Journalist, auch Kaufmann. Du hast auch später PR, in der PR-Branche Firmen beraten. Die Schriftstellerei kam ja ziemlich spät dazu. Wieso eigentlich? War das nicht mal eher irgendwie, dass du ein Buch schreiben wolltest? Ist das so ein Alterswerk jetzt? Oder wie siehst du das?
Also ich habe vor, Gott, mittlerweile sind es glaube ich 9 Jahre her, habe ich mal angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben. Sollte eigentlich ein Erotikroman werden, deswegen auch der Hintergrund mit den Swingerclubs. Habe dann aber nach 8 Seiten gemerkt, dass einfach mal so ein Buch schreiben einfach nicht funktioniert. Du musst recherchieren, du musst dich da reindenken, du brauchst Zeit, du brauchst Muße. Und das war neben dem Geschäft einfach so nicht machbar. Habe das Ding in der Schublade verschwinden lassen. Und dann kam das, was bei vielen anderen auch kommt, nämlich ein Beginn des Burnout. Also ich habe einfach gemerkt, das, was ich da mache, macht mich fertig. Ja? Und während andere gezielt ins Burnout reinlaufen, habe ich damals mit meiner Frau einen Deal gemacht. Sie hat gesagt, hör mal zu, nimm dir ein Sabbatjahr, mach das, was du möchtest. Und dann gucken wir mal, dass wir dich aus diesem Loch da rausholen. Und das war eigentlich dann auch mit dem ersten Buch der Fall. Da war ich noch überhaupt nicht die Rede davon, das zu veröffentlichen, Verlag zu finden und sowas. Sondern da ging es eigentlich nur um eine therapeutische Geschichte. Dass es gut geworden ist, dass ich wirklich Spaß daran gefunden habe und zwar mehr Spaß an allem anderen oder als an allem anderen, was ich bisher in meinem Leben auch beruflich gemacht habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war so nicht absehbar. Und deswegen bin ich da jetzt richtig reingerutscht. Ja, also das ist jetzt meine Welt, meine neue Welt.
Ist ja eigentlich cool, ne? So Burnout als Chance praktisch, ne?
Ja, das ist so dieses Berühmte, wir hören das ja momentan auch ständig, ne? In dieser Corona-Zeit, ja, die Krise als Chance begreifen, das ist manchmal schwierig, aber du kannst es auch nicht bewusst beeinflussen oft. Ne? Es passiert einfach. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man im Leben viele Dinge tatsächlich einfach passieren lässt, vieles zulässt Und da kommt einem das Alter dann entgegen. Das sind Dinge, die hätte ich mit 30 nicht zugelassen. Da hätte ich meinen Kopf versucht durchzudrücken mit allem, also mit Vernunft. Aber du lernst mit zunehmendem Alter, geht mir zumindest so, immer mehr auf sein Herz und auf den Bauch zu hören und zu sagen, ja, das fühlt sich gut an. Damit machst du weiter.
Ja, hört sich cool an, finde ich gut. Einmal, zwei Sachen sind, ich habe ja so zwei Charaktere, die du ja auch im zweiten Band bei Mordseiern auch weiterentwickelt hast. Da haben wir die Michaela Cordes, die dann zur Hauptkommissarin wurde, und auch den Kriminaltechniker Buddha, den ich ziemlich geil finde, weil er einfach so ein Original ist. Du hast es ja auch sprachlich dann durch den Akzent, den er halt spricht, dargestellt. Diese Typen, also ich denke mal, die sind ja weiter ausbaubar. Die Frage ist, was hast du da literarische Vorbilder oder in Serien? Also ich habe da ja auch so bestimmte Typen visuell vor Augen. Was sind so deine Vorbilder für diese Typen? Gibt es die überhaupt?
Also, was Michi Cordes angeht, habe ich optisch ein Vorbild. Das ist Kommissarin Lindholm aus dem Tatort, die nur in ein wenig jünger. Auch was diese leicht unterkühlte und diese einsame Wolf-Nummer angeht, muss dazu sagen, als ich Michi Cordes erfunden habe, sollte sie eigentlich eine Randfigur werden. Sie ist dann jetzt meine Hauptprotagonistin geworden. So viel zum Thema, man muss die Dinge passieren lassen. Ich mochte sie am Anfang selbst gar nicht. Ja. Ich fand die irgendwie ziemlich blöd, und musste mir die dann wirklich jetzt im zweiten Buch richtig nett schreiben, sodass ich sie dann auch jetzt mag. Jetzt mag ich sie, wie du sagst, weiterentwickeln. Buddha ist, ja, es gibt so einige Leute bei mir im Umfeld, vor allen Dingen habe ich da eine Person im Kopf, der ist einfach so dieser gemütliche, ja, definitiv schwergewichtige Mensch. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, das wäre dann wirklich sehr, sehr ins Private hinein. Der aber auch so, ja, so nonchalant daherkommt und ähnlich wie Buddha in Wirklichkeit was heißt in Wirklichkeit, tatsächlich ein hochintelligenter Mensch ist, der privat, und das entwickelt sich ja gerade dann auch in Mords Eier weiter, da erfährt man ja Dinge über Buddha, mit denen ja kein Mensch gerechnet hat. Ja, in denen er sich einfach unglaublich weiterentwickelt, und da ist unheimlich viel Hintergrund auch da. Was vordergründig so locker und lasch, beziehungsweise so flapsig daherkommt, ist wirklich nur Masche. In Wirklichkeit steckt da ein ernstzunehmender Mensch dahinter, der natürlich jetzt ja, in manchen gesellschaftlichen Bereichen Probleme hat, weil er eben übergewichtig ist und halt nicht gerade der schönste Mensch der Welt. Das ist
Ja, so wie wir, ne? So ein
so,
bisschen
so,
so
so wie
wie
du und
wir.
ich. Ja, genau.
Ja, genau. Super. Hör mal, Klaus, wenn ich an dich denke, dann ist das irgendwie ein Typ, der nicht langweilig zu Hause sitzt, die Hände in den Schoß legt und sagt, naja, schauen wir mal, sondern bei dir knallst, du bist proaktiv, du machst Sachen, manchmal auch schräge Sachen, du testest was aus. Das finde ich unheimlich stark. Sag mal rein schriftstellerisch, wo geht's hin? Gibt es noch eine andere Mordsstory, irgendwas? Oder hast du noch andere schräge Ideen im Kopf? Sag mal was zu deiner Zukunft als Schriftsteller.
Also sagen wir mal so, Buchideen habe ich so viele im Kopf, ich glaube, das werde ich alterstechnisch gar nicht mehr umsetzen können. Ja, es gibt also der dritte Teil, Mords News. Der Titel steht für mich schon, der ist bereits in Arbeit. Also Michi Cordes kommt zurück und das Ganze wird nochmal, da geht es um Fake News unter anderem. Da geht es also auch zurück zu meinen journalistischen Wurzeln, die ich da mit reinnehme. Dann haben wir ja in meinem ersten Buch, jetzt muss ich spoilern, habe ich ja meinen Hauptkommissar Guido Ruck in den Knast geschickt. Der kommt ja auch wieder raus. So, da plane ich eine zweite komplett alleinstehende Reihe, in denen Guido Ruck natürlich nicht wieder zur Polizei geht. Klar, er ist wegen Totschlages eingesessen, aber wie gesagt, irgendwann ist er auch mal damit fertig mit dem Einsitzen. Er wird wider Willen Privatschnüffler werden. Da plane ich also eine eigene Reihe mit, wo ich dann auch wieder meine Welt mit Michi Cordes und allem drum und dran auch wieder mit einbinden kann, zumindest als Wurmfortsatz. Und dann arbeite ich gerade an einer Gesellschaftssatire, die mir momentan am meisten am Herzen liegt. Da geht es um einen Bestatter. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, auch den Titel nicht nennen, weil das ist eine Geschichte, die wird, ja, da bin ich richtig wuschig bei der Sache. Mit einem
Na, mal wieder
extrem hohen
skurrile
Bodycount.
Bestatter. Mal wieder eine andere bizarre Location.
Ja, wobei
Okay.
da ist die Recherche unheimlich spannend, weil wenn du dich mit Bestattern unterhältst, und das habe ich in der Zwischenzeit getan, da kommst du ja auch wirklich gut ran, da erfährst du Geschichten. Alter, da zieht es dir echt die Schlappen aus. Das ist unglaublich. Und bizarr.
Noch so andere schriftstellerische Ausflüge oder Experimente oder was
Ja,
gibt es da
natürlich.
sonst
Wir
noch
haben,
alles?
wir machen ja zwei Dinge gemeinsam. Das eine haben wir ja schon fast abgeschlossen. Erscheint ja dieses Jahr die Storyteller-Geschichte, das Storyteller-Buch von Kai Bliesener. Er ist ja der Herausgeber, in dem wir einfach Bilder genommen haben und zu diesen Bildern Kurzgeschichten erfunden haben, uns ersonnen haben. Da sind wir ja beide mit dabei. Wird, glaube ich, dieses Jahr noch erscheinen. Dann arbeiten wir an unserem Protagonistentauschbuch, Eltville, Endstation Eltville, arbeiten wir gemeinsam dran. Da bin ich auch Feuer und Flamme, wo wir unsere Protagonisten tauschen und jeweils in unseren Genres Geschichten dazu schreiben. Das wird auch, denke ich, ein schöner, dicker, fetter Episodenroman, also mit drei Episoden. Dann ganz aktuell erfahren, ich darf 2021, eine Kleinigkeit nur, aber ich finde es eine schöne Kleinigkeit, Teil des kultigen und mehrfach preisgekrönten Krimikalenders von Ars Vivendi sein mit einer kleinen Geschichte. Also da bin ich, das ist auch eine lustige Sache, weil das wusste natürlich der Verlag nicht, aber ich habe die Geschichte eingereicht und man hat mir den September, also eine Woche im September zugewiesen als Kalenderblatt. Und es ist auch noch die Woche, in der meine Frau Geburtstag hat. Also besser kann es eigentlich im Moment nicht laufen.
Ja, cool.
So.
Ja, Klaus, noch eine andere Sache, die ist ja in letzter Zeit entstanden, und zwar die Geschichte, die wir jetzt gerade hier hören. Also diese ganze Podcast-Geschichte. Du bist ja beim Südwestrundfunk, ja, im
Genau,
Radio gewesen, ja.
Südwestrundfunk, genau.
Und Südwestrundfunk. Ich wollte schon WDR sagen, ich komme aus Düsseldorf, aber okay, ist ja auch ganz nett. SWR, gut. Das ist eine Sache, du hast eine schöne Stimme, du redest gut, du hast was zu sagen, du redest viel, aber auch schön und gut. Finde ich alles toll. Was hat es mit dem Podcast auf sich? Was haben wir da, können wir da noch zu erwarten? Was ich eine coole Sache finde. Was hast du damit vor? Was können wir noch erwarten?
Also Hintergrund ist, dass ich mir ein Studio gebaut habe, weil ich ja jetzt, ich habe ja mein erstes Hörbuch auch schon selbst gesprochen, und ich habe beschlossen, ab dem zweiten Hörbuch wird auch selbst produziert. So, das ist, daraus ist, der Name stammt von dir, Devier, mein Serienkiller aus dem ersten Buch. Danach ist es jetzt benannt. Hast du erfunden, lieber Jo, die Devier Studios habe ich dir zu verdanken. Die Studios ist auch überzogen. Es gibt ein Studio, das ich allerdings auch extern anbieten werde. Wenn jemand seine Geschichte einsprechen möchte, wenn jemand sein Hörbuch selbst aufnehmen möchte, ist er gerne herzlich willkommen. Gibt es hier für ziemlich kleines Geld. Das ist das eine. Das andere ist eben, um solche Hörbuchproduktionen auch unters Volk zu kriegen, um da ein bisschen, ja, ich sage mal, einfach nur zu rasseln, um ein bisschen Welle zu machen, bietet sich eben das Medium Podcast unheimlich an. Es ist ein wachsender Markt. Da denke ich auch ein bisschen kaufmännisch. Die Dinger haben Zulauf ohne Ende. Wenn ich sehe, was man bei Spotify an Zugriffszahlen erreicht mit solchen Podcasts, ist für mich eigentlich auch klar gewesen, da mache ich dann auch was. Wenn das Studio schon da ist, wenn wir damit arbeiten können, wenn die Technik da ist, dann auch entsprechend umsetzen, machen, fertig. Und dann
Ja.
sind so lockere Gespräche, wie wir es jetzt führen. Ich bin jetzt auch mit Buchbloggern im Gespräch, dass wir sagen, komm, lass uns doch mal so eine Geschichte machen, Buch des Monats, Flop des Monats, wo wir einfach auch mal auf diesem Wege Bücher vorstellen. Ja, und ein bisschen auch in Bereiche reingehen, die weggehen von diesen Großverlagen, von diesen ganzen Mainstream-Geschichten, wo dann auch mal wirklich, ich sag mal, unbekanntere Kolleginnen und Kollegen, so wie du und ich, auch zu Wort kommen.
Jo, das habe ich zum Schluss noch eigentlich eine Frage. Jeder hat doch, ja, oder viele haben doch so ein kreatives Geheimnis. Also die Frage ist, Klaus-Maria Dechant, woher schöpft er seine Ideen, seine Energie? Was treibt ihn so an? Ist er ein Typ, der ständig zur Massage geht oder in Spaziergängen auftankt und dann Energien sammelt? Woher kommt, was ist die Quelle deiner Energie und Inspiration?
Also da gibt es im Grunde genommen ja eine zweigeteilte Antwort. Es gibt zwei Quellen meiner Energie. Das sind zum einen natürlich meine Frau, meine sehr geliebte Frau. Und das andere sind unsere Familienhunde. Generell unsere Tiere. Wir haben ja einen kleinen Zoo bei uns zu Hause mit Hühnern und Vögeln und Hunden und Bartagamen. Und ich glaube, momentan haben wir um die 90 Tiere bei uns. Daraus schöpfe ich Kraft, daraus schöpfe ich Ideen. Und was so diese mörderische Seite angeht, ich bin ein Krimi-Fetischist, ich lese viel, ich sehe auch ganz viele Serien und also ich bin auch ein Fernsehjunkie. Und da kommen dir schon Ideen, da denkst du, Mensch, ach, aus dieser Geschichte könntest du auch noch was machen oder das könntest du noch umsetzen. Ist so eine Mischform. Aber die Kraft kommt wirklich Frau und Tiere.
Frau und Hund.
Frau.
Super. Ja, finde ich klasse. Ja, lieber Klaus, ich fand es ein super interessantes, sehr sympathisches Interview mit vielen Insights, manchmal pikanten auch. Ja, hat mich gefreut, dich interviewen zu dürfen. Und jo, ich würde sagen. Bis dahin. Tschüss, Klaus.
Tschüss, mein lieber Jo, ich bedanke mich.